Und der Bibeltext heute Morgen steht in Jakobus Brief, Kapitel 5, die Verse 7 bis 10. Jakobus Brief, Kapitel 5. Wir lesen ab Vers 7. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Wenn du letzte Woche hier gewesen bist, wirst du dich vielleicht wundern. Denn ja, diese Verse haben wir auch schon letzten Sonntag behandelt. Wir haben gesprochen über den Bauern, über den Regen, über die Propheten und so weiter. Es geht in diesem Abschnitt darum, wie sich ein Christ in Wartezeiten verhalten soll. Gerade in Zeiten des Leidens, wo man doch irgendwie ausharren muss, wo sich die Lage nicht so schnell verändert. Habt nun Geduld, Brüder, schreibt Jakobus. Und ich hoffe, ihr könnt das heute direkt anwenden, denn ich bitte euch, habt Geduld, bis wir in Jakobus 5 vorangehen. Denn nachdem wir die Hauptaussage dieses Abschnitts betrachtet haben, hatte ich keinen Freimut weiterzugehen, ohne noch einmal näher auf ein bestimmtes Thema einzugehen. Das Thema der Predigt heute lautet die Ankunft des Herrn. Jakobus, er geht in diesem kurzen Abschnitt dreimal auf die Ankunft des Herrn ein. Dabei geht es ihm gar nicht so sehr darum, die Leser genau zu unterrichten, wie diese Ankunft des Herrn aussieht und wie es alles stattfindet. Er gebraucht die Ankunft des Herrn als eine Bekräftigung und als ein Trost für die wartende und für die leidende Gemeinde seiner Zeit. Wenn Jakobus schreibt, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn, dann setzt er voraus, dass die Gläubigen bereits alles Notwendige und Wichtige über diese Ankunft des Herrn wissen. Aber er will es ihnen neu in den Sinn rufen. Das ist relevant für euch jetzt. Das, was ihr gelernt habt über die Ankunft des Herrn, es kann euch jetzt stärken. Inmitten all dieser Not, inmitten all dieses Leidens. Mein Ziel heute Morgen ist nicht, jede Endzeitfrage und Theorie zu behandeln, sondern mein Ziel ist es, dass wir alle bei dem ganzen Thema nicht an all die schwierigen und scheinbar komplizierten Sonderfragen denken, sondern dass wir die wichtigsten Punkte so klar vor Augen haben, wie es die Leser des Jakobusbriefes hatten. Warum ist mir das wichtig? Damit die Bekräftigung und Hilfe, die Jakobus mit diesen Hinweisen gibt, auch tatsächlich für uns eine Bekräftigung und eine Hilfe zum geduldigen Warten und Leiden ist. Das ist das Ziel von Jakobus gewesen gegenüber den Lesern im ersten Jahrhundert. Und sein Wort hat nicht die gleiche Kraft und nicht den gleichen Nutzen an uns, wenn wir denken, oh, Ankunft des Herrn, ganz schwieriges Thema. Nun darum geht es, dieser Text soll für uns genauso nützlich, praktisch, hilfreich und ermutigend sein, wie für die Gläubigen, an die Jakobus schreibt. Und drei bedeutende Hinweise auf die Ankunft erwähnt Jakobus hier und genau diese wollen wir einzeln besser verstehen, um von diesem inspirierten Wort Gottes noch mehr profitieren zu können. Der erste Punkt lautet, der Herr kommt wirklich. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Jakobus, er beschreibt die Ankunft des Herrn als ein Ereignis, das ganz sicher eintreffen wird. Er würde nicht zur Geduld aufrufen, wenn das irgendwie unsicher wäre. Wenn es irgendwie nur so eine Vermutung ist, etwas, was vielleicht passieren kann. Nein, er sagt, habt Geduld, meine Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Darum lohnt es sich, bis zu diesem Zeitpunkt Geduld zu haben, denn er wird kommen. So sicher, wie er versprochen hat, dass er den Früh- und Spätregen sendet, so sicher ist auch seine Ankunft. Doch was genau meint Jakobus mit Ankunft des Herrn? Die Ankunft des Herrn ist die persönliche, leibhaftige und sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesus Christus auf diese Erde, um die Erlösung der Erwählten zu vollenden und Vergeltung zu üben an denen, die Christus und sein Evangelium von sich gestoßen haben. Soll ich das nochmal wiederholen? Die Ankunft des Herrn ist die persönliche, leibhaftige und sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesus Christus auf diese Erde, um die Erlösung der Erwählten zu vollenden und Vergeltung zu üben an denen, die Christus und sein Evangelium von sich gestoßen haben. Mit Herr bezeichnet Jakobus den Herrn Jesus, der ankommt. Und diese Ankunft des Herrn Jesus ist persönlich. Das bedeutet, er kommt nicht durch einen Engel oder durch einen Boten, nicht durch einen anderen Christen oder durch seine Gemeinde. Auch wenn Jesus sich selbst mit den Gläubigen und der Gemeinde identifiziert. Ja, er sagt zum Beispiel seinen Jüngern, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Also in einer gewissen Weise kann man sagen, okay, wenn ein Christ kommt, dann kommt irgendwie auch Christus zu uns. Doch die Ankunft des Herrn meint nicht eine besondere Sendung, sondern eine Ankunft von Jesus als Person. Außerdem bedeutet die Ankunft des Herrn, auf die Christen so geduldig warten sollen, keine geistliche, sondern seine leibhaftige Ankunft. In den Abschiedsreden im Johannesevangelium, da verheißt Jesus seinen Jüngern, dass er durch den Heiligen Geist zu ihnen kommen wird und so Gemeinschaft mit den Gläubigen haben wird. Ja, auch so kommt Jesus. Und ja, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er wohnt in den Herzen der Christen. Prüft, ob ihr im Glauben steht, ob der Christus in euch ist. Jakobus schreibt in Jakobus 4, Vers 8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Hier gibt es eine geistliche Verbindung, eine geistliche Gemeinschaft, die eine Realität ist im Leben eines Christen. Jeder Christ kennt diese Zeiten, in denen wir erleben, wie der Herr uns beisteht. Und obwohl wir versucht werden oder obwohl wir Not leiden, wir fühlen, der Herr ist bei mir. Der Herr ist nah. Jesus verspricht seiner Gemeinde, siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Und auch zeitliches Gerichtshandeln an den Machthabern ist eine Heimsuchung Gottes. Er stürzt die Mächtigen vom Thron. Ja, der Herr ist da. Doch wenn Jakobus von der Ankunft des Herrn spricht, dann meint er nicht die geistliche Gegenwart oder wirksame Hilfe des Herrn in dieser Welt, sondern die leibhaftige Gegenwart von Jesus, der wieder auf die Erde zurückkommt. Direkt nachdem Jesus vom Ölberg in Jerusalem leibhaftig in den Himmel aufgefahren ist, vor den Augen seiner Jünger, da bezeugen die Engel den Jüngern, die noch immer staunend in den Himmel gucken, in Apostelgeschichte 1, Vers 11, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. So wie er in den Himmel aufgefahren ist, so wird er auch wiederkommen. So leibhaftig als Gottmensch wird dieser Jesus, der mit ihnen auf der Erde wandelte, der lehrte und Wunder tat und schließlich sein Leben am Kreuz von Golgatha opferte zur Vergebung der Sünden, dieser Jesus, den sie kannten, er wird so wiederkommen, wie sie ihn haben auffahren sehen. Dieser Jesus starb. Er ist begraben worden, am dritten Tag leibhaftig auferstanden, was seine Apostel bezeugten, dieser Jesus wird auf diese Weise aus dem Himmel auf die Erde wiederkommen, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Paulus schreibt den Thessalonichern, was geschieht bei dieser Ankunft des Herrn in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels, bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Jesus kommt bei der Ankunft des Herrn leibhaftig auf diese Erde. Ankunft heißt, er kommt und bleibt. Es gibt eine sehr verbreitete, aber biblisch nicht haltbare Lehre, dass Jesus zunächst nur in die Erdatmosphäre kommt und die christliche Gemeinde in den Himmel entrückt, während Gott seinen Plan mit dem ethnischen Volk Israel nach langer Unterbrechung auf der Erde neu aufnimmt, bis er dann wirklich auf die Erde kommt. Nun, Paulus spricht im nächsten Vers tatsächlich von einer Entrückung. Aber es meint nicht das, was so manche Endzeitsysteme daraus machen. In Vers 17 heißt es, danach, also nachdem die Toten auferstanden sind, werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. In Vers 15 beschreibt Paulus die Ankunft des Herrn. Das griechische Wort heißt Parousia, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das gleiche Wort gebraucht auch Jakobus in unserem Text mehrmals. Parousia, die Ankunft des Herrn. Es wird oft bei offiziellen Besuchen von Würdenträgern benutzt im griechischsprachigen Raum. Wenn zum Beispiel ein Feldherr oder ein Kaiser eine Stadt besucht hat, dann hieß es, die Ankunft des Kaisers ist eine Parousia. Eine Parousia, der Kaiser kommt. Und bei so einer geplanten Ankunft gingen die Obersten der Stadt dem Kaiser vor den Stadttoren entgegen, um ihn feierlich in die Stadt hinein zu begleiten. So ähnlich wie es auch die Gläubigen taten mit Jesus, sie gingen ihm entgegen und mit Palmenzweigen und so weiter sind sie dann mit ihm nach Jerusalem hineingegangen, als er auf dem Esel hineinritt. Dieser offizielle Empfang, den nennen die Griechen Apanthesis. Apanthesis. Es war ein Fachwort für diesen feierlichen Empfang eines Würdenträgers bei seiner Erscheinung in einer Stadt. Genau dieses Wort gebraucht Paulus hier in 1. Thessalonicher 4, wenn es heißt, dem Herrn entgegen oder besser zur Begegnung des Herrn. Die Gemeinde geht dem kommenden Herrn entgegen, denn die Christen freuen sich auf den Herrn, er kommt ihnen zum Heil. Und sie begleiten so mit den vorher auferweckten Heiligen aus vergangenen Zeiten, sie begleiten Jesus bei seiner Ankunft auf diese Erde. Das meint Entrückung. Die Christen werden nicht in den Himmel entrückt, sondern sie ziehen nur dem auf die Erde kommenden Jesus feierlich entgegen, um mit ihm zusammen auf diese Erde anzukommen, zusammen mit allen Heiligen und den Engeln Gottes. Diese Ankunft des Herrn ist daher auch nicht geheim oder unsichtbar, sodass die Christen plötzlich verschwunden sind, sondern die Bibel betont gerade, dass die Ankunft des Herrn nicht verborgen bleiben wird, sondern niemand wird es ignorieren können. In Offenbarung 1, Vers 7 heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken. Genauso wie er in den Himmel aufgefahren ist, so wird er wiederkommen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen werden, seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Alle Menschen werden es erkennen, sogar diejenigen, die Jesus bei der Kreuzigung durchstochen haben. Sie werden auferstehen an dem Tag der Ankunft des Herrn. Und alle Menschen, die je gelebt haben, werden ihn kommen sehen mit seinen Heiligen und sie werden weinen und jammern. Aus Furcht. Die Ankunft des Herrn ist die persönliche, leibhaftige, sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesus Christus auf diese Erde, um die Erlösung der Erwählten zu vollenden und Vergeltung zu üben an denen, die Christus und sein Evangelium von sich gestoßen haben. Jesus ist einmal auf diese Erde gekommen in Schwachheit, als Diener, als Opfer für unsere Sünden. Und er wird noch einmal, nämlich zum zweiten Mal, in Herrlichkeit wiederkommen. Zur Erlösung der Seinen und zum Gericht für alle Gottlosen. In Hebräer 9, Vers 27 und 28 lesen wir, und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Er wird ein zweites Mal kommen. Nicht wie beim ersten Mal. Nicht in Verbindung mit der Sünde, dass er die Sünde trägt. Er wird zum zweiten Mal kommen, zum Heil für die, die ihn erwarten. Und zum Gericht für alle, die ihn von sich gestoßen haben. Ja, der Herr kommt wirklich. Ja, es gibt so manche unterschiedliche Auslegungen, wie es genau vonstatten geht. Und wir müssen bekennen, manche Bibelstellen sind vielleicht nicht ganz so klar, wie wir es uns gerne vorstellen oder wie es so ein bisschen in unserer Auslegung passt. Aber wir müssen betonen, ohne die Lehre der leibhaftigen Wiederkunft Jesu gibt es keinen christlichen Glauben. So manche liberalen Ausleger und Bibelkritiker, sie sehen alle Verheißungen als bereits erfüllt oder übertrieben oder naiv, eine naive Erwartung, die sich nicht erfüllt. Und sie erwarten keine Ankunft des Herrn mehr. Und sie erwarten kein Gericht. Sie erwarten kein Himmelreich. Sie erwarten keinen Tag, an dem sie sich vor Gott verantworten müssen. In Thessalonich meinten einige, die Ankunft des Herrn sei rein geistig zu verstehen und schon geschehen. Freunde, wenn ihr nicht hofft auf die Ankunft des Herrn, dann ist euer Glaube kein christlicher. Dann glaubt ihr vielleicht manches, was in der Bibel steht. Dann nennt ihr euch vielleicht Christen. Aber wenn ihr die Ankunft des Herrn Jesus nicht erwartet, seid ihr keine Christen. Dann ist dein Glaube kein christlicher. Denn es ist eine fundamentale Säule des christlichen Glaubens. Der Herr kommt wieder. Der Herr kommt wirklich. Mit der Ankunft des Herrn wird dieses Zeitalter beendet. So wie der Spätregen die Getreideernte einleitet, so bringt die Ankunft des Herrn die Welternte und den Abschluss dieses Zeitalters und das neue ewige Zeitalter beginnt. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Der Herr kommt. Lasst uns diese Wahrheit neu ins Bewusstsein heben, für uns. Es geht so schnell, dass wir mit allen möglichen Dingen beschäftigt sind. Aber Jakobus, er ermutigt seine Leser darin. Ruft euch das neu ins Bewusstsein, der Herr kommt wieder. Es macht einen Unterschied für dein Leben. Das soll uns Kraft geben zur Geduld. Inmitten unseres Alltags. Es kommt eine neue Zeit, in der Jesus alles neu macht. Unser Herr kommt. Habt Geduld. Es ist keine Fantasie, kein Märchen für Kinder, keine Durchhalteparole. Der Herr kommt wirklich. Das ist die lebendige Hoffnung. Er kommt und wird sein Reich aufrichten in Gerechtigkeit. Habt Geduld, der Herr kommt wirklich. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, schreibt Paulus, dann sind wir die elendsten von allen. Aber habt Geduld, der Herr kommt wirklich. Vieles, was wir jetzt erleiden, vieles, was wir jetzt nicht verstehen, es wird alles zurechtgerückt werden, wenn der Herr kommt. Und übrigens werden dann auch alle Endzeitfragen beendet sein. Habt Geduld, der Herr kommt wirklich. Die Reichen und Mächtigen, die scheinbar diese Welt beherrschen, sie können nichts dagegen machen. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Der zweite Punkt ist dieser, das Kommen des Herrn ist nah. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen, schreibt Jakobus. Wann kommt denn der Herr wieder? Weißt du das? Diese Frage hat in der Geschichte der Kirche so viele wilde Spekulationen und Berechnungen hervorgebracht, dass einem schwindelig werden kann. Die Aussagen Jesu und der Apostel in der Bibel, sie werden wie so ein Orakel behandelt. Als irgendwie wie so ein Spruch von Nostradamus oder sonst was, wo man irgendwie mit dem richtigen Code es lösen kann und dann genau weiß, was passieren wird. Dabei ist das Wort Gottes so klar. Niemand außer Gott weiß den Zeitpunkt der Ankunft des Herrn. Jesus selbst sagt in Markus 13, Vers 32 und 33, von jenem Tag aber oder die Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Jesus selbst in seiner menschlichen Natur wusste nicht den Zeitpunkt und er musste es auch nicht wissen. Natürlich hätte er die Möglichkeit gehabt, in Verbindung mit seiner göttlichen Natur, diesen Zeitpunkt herauszufinden, sich diese Erkenntnis aufgrund seiner Allwissenheit ins Bewusstsein zu rufen. Aber er musste es nicht wissen, denn er sollte es gar nicht verkünden. Kurz vor seiner Himmelfahrt fragen ihn seine Jünger noch einmal direkt und er antwortet in Apostelgeschichte 1, Vers 7, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Es ist nicht unsere Sache. Es ist nicht unsere Aufgabe. Ja, es dient uns noch nicht einmal. Es nützt uns nicht. Bei all unserer Neugierde, bei all unserem Denken, was das für eine Hilfe für uns wäre, der allmächtige und allwissende Gott in all seiner Weisheit hat gesagt, das gebührt euch nicht zu wissen. Es ist nicht gut für dich. Können wir das akzeptieren? Diese Berechnungen, sie sorgen nur dafür, dass der Name Christi und die Gemeinde verspottet wird in dieser Welt. Der Vater hat sie in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt. Und als Gemeinde sollen wir das anerkennen. Aber wie kommt es, dass Jakobus schreibt, die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen? Wenn wir doch weder Zeit noch Zeitpunkte wissen, hat er sich vielleicht vertan. Schließlich ist es bereits fast 2000 Jahre her, seitdem Jakobus geschrieben hat, die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Wie nahe kann es denn schon gewesen sein? Nun, dafür müssen wir bedenken, dass Jesus zwar sagte, dass wir die Zeit nicht wissen, aber er fordert die Gläubigen auf, wachsam zu sein und die Zeichen zu beobachten, die der Ankunft des Herrn vorausgehen. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Aber in Hebräer 10, Vers 25 lesen wir, wir sollen die Gottesdienste besuchen und einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Der Tag des Herrn, der Tag, von dem hier die Rede ist, ist der Tag des Herrn, der letzte Tag, der Tag der Ankunft des Herrn. Oder wie es in Römer 13 ab Vers 11, da schreibt der Apostel, und dies tut, also dass wir einander lieben sollen, als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Wir sehen den Tag herannahen. Unsere Rettung ist näher als zu unserer Bekehrung. Das bedeutet nicht, dass eben jede vergangene Minute uns die Ankunft Jesu eine Minute näher bringt. Das wäre ein bisschen zu simpel. Sondern, dass wir Christen etwas beobachten können, was der Ankunft des Herrn vorausgeht. Wir sehen den Tag herannahen. Jesus warnt seine Jünger, sie sollen sich nicht verführen lassen. Es werden vor seiner Ankunft falsche Retter und falsche Propheten auftreten. Er spricht von Kriegen und Hungersnöten, von Naturkatastrophen und Christenverfolgung. Er spricht von zunehmender Lieblosigkeit und Gesetzlosigkeit. Aber auch, dass dieses Evangelium des Reiches gepredigt werden wird auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen, Matthäus 24, 14. All diese Zeichen sehen wir in fast jeder Generation. Seit dem ersten Kommen Jesu. Wichtig ist aber, die Zeit der Ankunft Jesu kann nicht mit der Tageszeitung gedeutet werden oder mit den Nachrichtenticker. Nicht jede politische Besonderheit ist gleich ein Berechnungsgrund. Doch für die Christen sollen diese Beobachtungen eine Stärkung sein. Mit jedem Krieg, mit jeder neu aufkommenden falschen Sekte, mit falschen Rettern, mit jeder Naturkatastrophe, mit jeder Christenverfolgung, mit jeder fortschreitenden Unmoral, aber auch mit jedem Missionar, der unerreichbar erreichte Völker das Evangelium verkündet, kommt die Ankunft des Herrn näher, sehen wir die Ankunft des Herrn näher herankommen. Darum geht es, Jakobus. Ihr werdet verfolgt, ihr leidet, ihr habt Not, habt Geduld, denkt daran. Die Ankunft des Herrn ist damit schon wieder näher gekommen. Nicht nur etwas, was irgendwann in der Zukunft stattfindet, in einigen Jahrtausenden. Was Jakobus hier sagt, ist, das, was euch gerade geschieht, es bringt die Endzeit voran. Und das Gleiche gilt für dich und mich. Denn genau das ist den Nachfolgern Jesu vor seiner Ankunft bestimmt. Und ja, die Bibel scheint anzudeuten, dass diese Dinge zum Ende hin noch zunehmen. Zumindest sagt er, habt Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Er geht offensichtlich davon aus, dass es eine Form von Leiden, eine Form von Ausharren, eine Form von geduldigem Warten notwendig ist, bis der Herr kommt. Paulus spricht außerdem von dem Abfall und dem Menschen der Gesetzlosigkeit, dem Sohn des Verderbens, der offenbar gemacht werden muss vor der Ankunft des Herrn, den der Herr bei seinem Erscheinen mit dem Schwerte seines Mundes niederstrecken wird. Und das wurde auf Nero und Domitian, auf mittelalterliche Päpste, auf die türkischen Fürsten, auf Napoleon, auf Hitler, auf Stalin und auf viele, viele weitere gedeutet. Nun, was Paulus sagt, ist, wenn der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart wird. Es wird eine Zeit kommen, da wird es sichtbar werden. Da wird es keine Spekulation mehr sein, wer da ist. Wer dieser Sohn des Verderbens ist. Wichtig ist nur, eben diese Dinge sollen uns nicht in Panik und in Hektik versetzen. Bei allen politischen Aufruhren, bei all den Naturkatastrophen, bei all den Kriegen, die uns kommen. Und wir denken, oh, das ist jetzt der letzte Tag. Darum geht es nicht. Sondern wir sollen darin getröstet werden, das ist, was der Herr vorausgesagt hat. Oh, sein Tag kommt näher. In Thessalonik hörten einige auf zu arbeiten, weil sie dachten, Jesus kommt jetzt. Und Paulus in seiner Weisheit sagt, okay, dann hört auch auf zu essen. Mal gucken, wie lange ihr das aushalten könnt. Nun, das ist verkehrt. Wir sollen kein unordentliches Leben führen. Wir sollen nicht in Hektik und Panik alles stehen und liegen lassen und denken, so, jetzt müssen wir nur noch kurz warten. Ja, die Ankunft des Herrn ist nahe, die Zeichen verdichten sich, aber nicht so, dass wir sagen können, jetzt ist es soweit, sondern dass wir getrost sagen können, ich sehe den Tag des Herrn herannahen. Ich erhebe mein Haupt und ich weiß, meine Erlösung naht. Es ist zum Trost und zur Stärkung für dich gedacht, wenn du den Herrn kennst. Jesus ist nicht fern. Das, was er prophezeit hat, das erfüllt sich teilweise auch in meiner Zeit. So will ich auf ihn hoffen. So will ich wachsam sein und leben. Falsche Ankündigungen entmutigen und frustrieren. Aber was Jakobus schreibt, soll uns helfen, selbst die Schwierigkeiten als Grund der Hoffnung anzunehmen. Die Ankunft des Herrn ist nah. Es fehlt sicher nicht mehr viel. Er ist wie ein Heerführer, der seine Armee bereits um eine Stadt gesammelt hat. Sobald er dem Trompeter zuwinkt, wird zum Kampf geblasen und er wird die Stadt einnehmen. Er ist nah herbeigekommen. Die Feinde wird er schlagen, er wird sein Volk retten, er ist nah. Es kommt nur noch darauf an, dass er das Signal gibt. Nun, manche erwarten eine Zeit weltweiten Chaos, völlige soziale Zerrüttung und eine kosmischen Aufruhr, so schlimm, dass jeder zum Himmel blickt und denkt, jetzt muss aber Gott kommen. Alles ist so katastrophal und so auf den Kopf gedreht, dass alle denken, oh, jetzt passiert etwas Außergewöhnliches. So hat man gedacht bei den Weltkriegen, wo die ganze Welt scheinbar in Brand stand. Doch wisst ihr, was Jesus sagt? Er wird zu einer Zeit kommen, die niemand erwarten wird. Niemand. Nicht die bibeltreuesten Christen. Nicht die größten Spötter. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Jesus sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen werden essen und trinken und heiraten bis zu dem Tag, an dem er kommt. Als Christen sollen wir wachen und nüchtern sein. Wir sollen ordentlich unser Leben führen, uns versammeln. Wir sollen einander lieben, wir sollen einander ermutigen. Wir sollen bereit sein, wirklich bereit sein, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 5, Abvers 1, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, nicht das Datum, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, so dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Der Tag wird uns alle überraschen. Aber diejenigen, die zu Christus gehören, werden nicht zum Verderben ergriffen werden. Sie werden nicht beraubt werden des Heils. Auch wenn wir den genauen Zeitpunkt nicht wissen und Jesus zu einer Zeit kommen wird, mit der niemand rechnet, so können wir jederzeit bereit sein und so leben, dass wir uns nicht schämen müssen bei der Ankunft des Herrn. Ich kenne jemanden, einen alten Mann, der ist zum Glauben gekommen. Aber er trank öfters noch ein Bier zu viel, eine Gewohnheit aus seinem gottlosen Leben. Und von einem Tag auf den nächsten hat er aufgehört. Warum? Er sagte, Nathanael, ich habe darüber nachgedacht, was geschehen würde, wenn der Herr wiederkommt, während ich gerade betrunken bin. Und er hat aufgehört, weil er wachsam und nüchtern sein will. Weil er ein ordentliches Leben führen will, in Erwartung der Ankunft des Herrn. In letzter Zeit höre ich wieder vermehrt, Nathanael, denkst du nicht auch, dass wir in der Endzeit leben? Erkennst du nicht auch die Zeichen der Zeit? Oh ja, das denke ich nicht nur, ich weiß, dass wir in der Endzeit leben. Nicht wegen den Nachrichten, den Tagesnachrichten, sondern weil die Bibel sagt, dass wir in den letzten Tagen leben. Wir haben es gerade in der Schriftlesung so passend gelesen, 1. Korinther 10. Für uns, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Ja, wir leben in der Endzeit. Ich weiß es, weil die Bibel das sagt. Dieses Zeitalter geht zu Ende. Und gerade darum sollen wir die Ankunft des Herrn erwarten. Aber nicht in Unordnung und in Panik und in Hektik geraten. Und nicht in allen möglichen Dingen ein prophetisches Zeichen sehen und es irgendwie eigenmächtig deuten und versuchen, mit in unsere Berechnung hineinzubringen. Wir sollen uns daran halten, was das Wort Gottes uns sagt, was wir tun sollen. Ja, seit Jesu Himmelfahrt ist Endzeit. Jakobus, er selbst sagt, er schreibt über die Reichen, dass sie sich in diesen letzten Tagen Schätze gesammelt haben. Seit Jesu Himmelfahrt ist Endzeit und mit seiner Ankunft, dem Tag des Herrn, wird dieses Zeitalter völlig enden und die neue Zeit, der neue Tag, bricht völlig an. Damit stärkt eure Herzen. Damit stärkt eure Herzen. Das sagt Jakobus. Die Ankunft des Herrn ist nahegekommen. Stärkt eure Herzen, um trotz der Unruhen weiter den Nächsten zu lieben, weiter Verantwortung zu übernehmen, weiter in der Gemeinde zu dienen, weiter zu arbeiten, weiter der Heiligung nachzueifern, weiter das Evangelium zu verkünden, solange der Herr noch zur Gnade ruft. Wach auf aus dem Sorgenschlaf. Wach auf aus dem Zweifelschlaf. Wach auf aus dem Vergnügungsschlaf. Die Nacht ist weit vorgerückt. Der Tag ist nah. Jesus sagt in Lukas 21, Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht. Darum schreibt Jakobus, stärkt eure Herzen. Die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Es ist wichtig, dass du und ich, wenn wir uns zu Christus bekennen, dass wir ein Leben führen, das ihn ehrt. Und eine Hilfe bei all der Ungerechtigkeit, die du vielleicht erlebst, bei all der Traurigkeit, bei all den Ängsten, bei all den Sorgen, die du hast, eine Hilfe, die unser Herzen stärken sollen, ist, die Ankunft des Herrn ist nah herbeigekommen. Und selbst das, was du erleidest um Christi willen, darf dir zur Ermutigung dienen, denn du siehst darin den Tag des Herrn nah herbeikommen. Und ein letzter Punkt. Drittens, der Herr kommt als Richter. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Der Richter steht vor der Tür. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er kommen als Richter der Lebenden und der Toten. Das heißt, alle Menschen, alle, die je gelebt haben, alle, die noch geboren werden, alle müssen vor dem Richterstuhl Christi treten. Alle Menschen aus allen Nationen. Und Jesus wird sie richten, gemessen an ihren Werken. In Römer 2, Vers 5 lesen wir, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinem Werken. Denen, die mit Ausdauer in guten Werken Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Jesus wird richten. Die Reichen werden ihr Gold und ihr Silber wegwerfen. Die Mächtigen werden wünschen, dass die Berge auf sie fallen und sie zerschmettern. Doch niemand wird dem Zorn des Lammes entkommen. Der Richter steht vor der Tür. An dem Tag werden alle Taten und Worte und Gedanken geprüft und es wird einen eindeutigen Richterspruch geben gegen alle, die das Böse liebten und taten, die ewige Verdammnis der Hölle. Aber diejenigen, deren Glaube sichtbar wird durch gute Frucht der Liebe und der Geduld, die werden eingehen in das Reich der Herrlichkeit. Und hier sehen wir keine Werksgerechtigkeit. Diejenigen, die gerettet werden, sie werden nicht gerettet aufgrund ihrer Werke, als wäre das ein Verdienst. Aber was wir hier sehen ist, ein jeder Christ, der durch Glauben aus Gnade allein, in Christus allein gerettet wird, er wird sichtbar werden an seinen Werken. Das ist genau das, was Jakobus in Kapitel 2 so eindrücklich beschreibt. Und es wird welche geben, die werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen. Und Christus wird sagen, fort von mir, ich kenne euch nicht, ihr Übeltäter. Die Frucht wird sichtbar werden, ob wahrer Glaube da ist, ob Wiedergeburt da war oder nicht. Aber jeder wird persönlich vor Gott Rechenschaft abgeben. Für den Christen wird es keine Verdammnis geben. Nein, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann sind deine Sünden bereits gerichtet worden. Am Kreuz von Golgatha. Gott straft nicht doppelt. Golgatha war ein vorgezogenes Endgericht. Wenn du an Christus glaubst, dann sind deine Sünden am Kreuz bezahlt worden. Und dann sind deine Sünden so weit von dir fortgetragen, wie der Osten ist vom Westen. Aber in Römer 14 und in 1. Korinther 4 und auch in Jakobus 5, da erwähnen die Apostel, dass an dem Tag des Gerichts sogar die falschen Urteile und Anschuldigungen der Christen untereinander geprüft werden. Ja, auch die Christen, sie werden vor den Richterstuhl Christi treten. Nicht um vielleicht doch noch verdammt zu werden. Aber wenn du deinem Bruder oder deiner Schwester Unrecht richtest, wenn du sie vorschnell beurteilt hast, verurteilt hast, dann wirst du es vor dem Herrn erklären müssen. Darauf deuten diese Stellen hin. Darum seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Doch wir werden alle Rechenschaft abgeben müssen. Wir werden uns verantworten müssen, was wir Christus angetan haben. Auch unter seinen Heiligen, wie wir uns untereinander behandelt haben. Doch für den Christen ist und bleibt der Tag des Gerichts ein Tag, den wir ersehnen. Ein Tag, auf den wir uns freuen. Ein Tag, den wir den Tag unseres Heils nennen können. Und nicht ein Tag des Seufzens. Nicht ein Tag des Zweifels oder der Unsicherheit. Nein, es wird für alle Gläubigen der Tag größter Freude und der Tag vollkommener Erlösung sein. Endlich frei von aller Sünde, frei von aller Schwachheit, frei von allem Leid. Der Herr wird jede Träne abwischen. Aber es ist ein Tag des Schreckens. Ein Tag des Schreckens und des Zornes und des Grimmes für dich, wenn du den Herrn nicht kennst. Darum ruft Petrus auf in Apostelgeschichte 3, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende, den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Das Gericht, von dem die Propheten weissagten, es ist der Tag, an dem Jesus aus dem Himmel kommt und alles wiederherstellt, wie es gut und vollkommen ist. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und die Propheten, sie konnten ausharren und geduldig leiden, weil sie diesen Tag ersehnten. Und gleichzeitig verkündeten sie diesen Tag als ein Tag des Zorns für alle, die Christus und sein Evangelium von sich stoßen. Ein Tag des Zorns über alle Gottlosen, ein Tag aber der Erquickung für die, die der Gnade Gottes vertrauen. Darum, wer du auch bist, der du achtlos und selbstsüchtig und vergnügt und leichtfertig dein Leben gestaltest, du denkst nicht nach über die Ankunft des Herrn. Du denkst nicht nach über den Tag, an dem du Rechenschaft geben wirst vor deinem Schöpfer. Du denkst nur nach, wie du dein Leben füllen kannst mit aller Freude, die du nur hast. Wie du dein Portemonnaie füllen kannst mit all den Schätzen, die du nur ergreifen kannst. Lass dich warnen an diesem Morgen. Tue Buße. Der Richter steht vor der Tür. Er wird kommen zu einer Zeit, in der du es nicht meinst. Du kannst dich nicht darauf vorbereiten, indem du sagst, ach ja, später, wenn ich so alt bin, wenn ich das erreicht habe, wenn ich erstmal das in den Händen habe, dann werde ich mich darum kümmern. Das ist töricht. Töricht. Lebensbedrohlich. Tue Buße. Der Richter steht vor der Tür, bereit, alle Gottlosen zu strafen. Er wird nicht warten, bis du dein Abi beendet hast, bis du deine Ausbildung fertig hast, bis du dein erstes Einkommen hast, bis du deine ersten Kinder gezeugt hast. Er wird kommen zu einer Zeit, in der du es nicht meinst. Und wenn du noch in deinen Sünden bist und Christus nicht vertraust, wird es ein Tag des Zorns sein über dich. Er kennt deine Werke, er kennt deine bösen Worte, er kennt deine unreinen Gedanken. Nichts ist vor ihm verborgen. Und denke nicht, oh, ich werde mich bessern, bevor der Tag des Herrn kommt. Das kannst du gar nicht. Du kannst es nicht. Du hast es bis hierher nicht geschafft und du wirst es auch in Zukunft nicht schaffen. Wenn du nicht deine Sünde bekennst und Gott um seine Gnade bittest und er durch seinen Geist in dir ein neues Herz schafft und in dir Werke bereitet, die vor ihm wohlgefällig sind. Oh, vertraue nicht auf deine eigene Kraft. Du weißt nicht, ob der Tag, an dem du vor dem Richterstuhl treten wirst, nicht schon morgen ist. Tue Buße. Kehre ab von deiner Selbstgerechtigkeit. Kehre ab von deiner Selbstsucht. Kehre ab von deiner Ignoranz. Als wäre dieses Thema nicht wichtig für dich heute Morgen. Bekenne deine Sünden. Vertraue allein auf die Gnade Jesu Christi. Er ist einmal auf diese Erde gekommen, damit das Gericht Gottes an ihm ergeht, stellvertretend für alle, die an ihn glauben werden. Aber er wird ein zweites Mal kommen, um die Gläubigen zu retten und hartherzige und stolze Sünder, wie du es bist, zu richten, ohne alle Barmherzigkeit. Und selbst du wirst deine Knie beugen und bekennen müssen, dass sein Gericht gerecht ist und dass er Herr ist über alle. O lieber Freund, tue Buße. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die hochwillkommene, angenehme Zeit. Jetzt. Warte nicht länger. Und du, lieber Bruder, liebe Schwester, die du glaubst an Christus, dem Herrn, der Richter steht vor der Tür. Lebe im Licht der Wiederkunft Christi. Vor ihm wird jeder Mensch Rechenschaft abgeben müssen. Tröste dich damit. Tröste dich damit. Wenn Geschwister dir Unrecht tun, lass dich warnen. Wenn Geschwister dir Unrecht tun, tröste dich damit. Sie werden alle Rechenschaft abgeben müssen vor dem Herrn. Und er wird die richtige Position geben. Er wird dich rechtfertigen, öffentlich. Aber lass dich auch warnen, selbst gegen andere vorschnell zu urteilen. Du wirst Rechenschaft abgeben müssen vor dem Herrn. Darum seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Vor allem aber, diene dem Herrn. Diene dem Herrn, nutze die Zeit, gebrauche die Zeit, die du hast, bis er kommt. Lass deinen Glauben echte Frucht tragen. Schäme dich nicht des Herrn. Bekenne ihn. Und lebe nicht in Dingen, deren du dich schämen solltest. Der Richter steht vor der Tür. Und dir, bedrängter Bruder, leidgeplagte Schwester, wird der Richter Recht verschaffen an seinem Tag. Eine Zeit der Erquickung und alle Schwere wird weichen. Und du wirst dich freuen an dem Herrn, dessen Erscheinung du lieb gewonnen hast. So sprechen wir Maranatha. Unser Herr, komm. Amen.